Manchmal stößt man beim Lesen der Bibel auf ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Geschichte. Man hat sie oft gehört oder gelesen, vielleicht auch schon eine Predigt darüber gehört. Aber auf einmal fängt der Text an zu leuchten. Man entdeckt ein Mosaik von Kostbarkeiten für Glauben und Leben. So ging es mir beim Lesen einer Geschichte, die in Kapitel 8 der Apostelgeschichte berichtet wird. Vielen von uns vertraut unter der Überschrift »Die Bekehrung des Kämmerers aus dem Mohrenland«. Wir wollen jetzt einmal auf einzelne Entdeckungen eingehen und die Linien bis auf unseren eigenen Weg hin ausziehen. Es fängt so an. Ein Mann mit Namen Philippus, zum Armenpfleger, heute würden wir sagen, zum Sozialarbeiter von der Gemeinde in Jerusalem gewählt, wird im Verlauf der ersten Christenverfolgung mit anderen nach Samarien vertrieben. Er kommt in eine große Stadt, vermutlich das alte Sichem. Er bezeugt dort seinen Glauben an Jesus als seinen Heiland und Herrn. Viele kommen zum Glauben beim Hören seiner Botschaft. Es war eine große Freude in derselben Stadt. So lautet der Bericht der Apostelgeschichte. Und nun kommt das Überraschende. Gott ruft diesen so erfolgreichen Boten des Evangeliums mitten aus einer Erweckungsbewegung weg. Er bekommt den Auftrag, sich nach dem Süden aufzumachen, und zwar auf eine einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Aus einer verlockenden, großen Arbeit heraus mutet Gott ihm einen Weg der kleinen Schritte zu. Welche Gedanken mögen Philippus wohl dabei bestürmt haben? Irrt sich Gott nicht mit diesem Auftrag? Ist Gott nicht seinem eigenen Erfolg im Wege, wenn er meinen Dienst unterbricht? Die Apostelgeschichte berichtet dabei mit einer kleinen Bemerkung, dass Philippus ausgerechnet um die heiße Mittagszeit auf die einsame Straße gehen soll, wenn im Orient die Menschen möglichst Wege und Fahrten meiden. Wir können uns vorstellen, in welch ein Wechselbad von Stimmungen der Mann gerissen wurde. Aber die Bibel berichtet, dass er sich auf die Weisung Gottes hin gehorsam aufmachte. Er lässt sich aus dem Glanz einer vielbeachteten Arbeit sozusagen auf Sparflamme setzen. Ich weiß nicht, mein lieber Zuhörer, wie Sie diese Bemerkung trifft. Erkennen Sie sich vielleicht in diesem Philippus wieder, der aus einer beglückenden Arbeit in den Wartestand gesetzt wird? Er weiß noch nichts von dem Neuen, das ihm begegnen wird. Er hat nur im Vertrauen die Weichenstellung ernst genommen. Hat uns vielleicht eine Krankheit aus der Bahn geworfen? Oder die Versetzung aus einem vertrauten Arbeitsgebiet mit gutem Betriebsklima in eine uns fremde Arbeit hinein? Sind hilfreiche Menschen von unserer Seite fortgerufen worden? Das kann zu innerlich harten Fragen und Anfechtungen führen. Uns liegt das andere näher, aus der Enge in die Weite, aus der Stille in ein bewegtes Arbeitsfeld. Hier ist es umgekehrt. So kann Gott führen. Aber Gott hat immer etwas vor, wenn er uns beiseite nimmt. Lassen wir uns überraschen. Eine Staubwolke in der Ferne zeigt an, dass auf der einsamen Straße um die Mittagszeit ein Wagen unterwegs ist. Beim Näherkommen bekommt Philippus die innere Gewissheit, dass er sich zu diesem Wagen halten soll. Es ist ein Reisewagen, geschmückt mit einem Wappen aus fernem Land. Die Bibel berichtet uns, dass es sich um einen Schatzminister handelt, der im Dienst der Königin von Abessinien stand. Er war ein frommer Mann, kein Jude, aber einer, der sich zu den jüdischen Gottesdiensten hingezogen fühlte. Darum war er auch den weiten Weg von Nordafrika in den Nahen Osten gefahren, um im Tempelvorhof von Jerusalem zu beten und an den Andachten teilzunehmen. Nun war dieser Mann auf der Rückfahrt in seine Heimat. Dem Wanderer Philippus war er völlig unbekannt. Hier begegneten sich zwei Menschen auf ungewohnte Weise. Rassisch verschieden, völkisch verschieden, sozial verschieden, gesellschaftlich verschieden. Und doch war nach einem höheren Plan Gottes einer für den anderen nötig. Einer war dem anderen zugeordnet, ohne dass die beiden es voneinander wussten. Ob der religiös suchende Schatzminister auch eine Vorahnung hatte? Vielleicht. Oft bewegt uns lange etwas im Herzen, und dann tritt ohne unser Zutun ein Ereignis ein, das die Krönung einer langen Entwicklungsgeschichte bildet. Probleme lösen sich, Antworten kommen in einer Stunde an einem Ort von einem Menschen, von dem man es nicht vermutet hatte. Philippus kommt mit dem Staatsmann in der Kutsche in ein kurzes Gespräch. Er wird wie ein Anhalter mitgenommen. So wird ein Reisewagen zu einer Stätte der Begegnung. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Aber das wollen wir uns merken. Gott sorgt dafür, dass die Menschen, die wir brauchen, zur rechten Zeit in unserem Leben erscheinen. In einer Jugendstunde stellte ich einmal die Frage, welchen Lesestoff nehmen wohl Menschen für eine Bahnfahrt mit? Es kamen verschiedene Antworten. Illustrierte, Magazine, Modeblätter, Zeitschriften, Tageszeitungen. Wir, liebe Zuhörer, können in Gedanken ergänzen. Prospekte, Romane, Biografien, Reiseführer. Oder ist es vielleicht etwas kräftigere Kost? Ich fragte die Jugendlichen, haltet ihr es für denkbar, dass jemand die Bibel als Reiselektüre wählt? Ein eindeutiges Nein war die Antwort. Aber ich habe schon erlebt, dass Reisende im Neuen Testament lasen, sagte ich. Ich selbst ziehe es oft aus der Tasche. Nicht zur Vorbereitung für einen Dienst, sondern einfach für mich selber. Ich trage das Neue Testament im Kleinformat immer bei mir. Es ist mein ständiger Begleiter und soll es auch bleiben. In den Jahren der russischen Gefangenschaft habe ich erlebt, wie das kleine Büchlein von mir erbeten wurde und durch Hunderte von Händen ging. Zu einer Zeit, wo sozusagen alle Sicherungen durchgeschlagen waren, kam bei vielen Kameraden ein neues Fragen nach dem Sinn und Fundament des Lebens auf. Nach Bewältigung einer schweren Vergangenheit, nach neuen Horizonten, es kreisten die Fragen um den roten Strich des Todes. Was kommt danach? In der Geschichte vom abessinischen Schatzkanzler wird uns berichtet, dass er laut aus einer Pergamentrolle las. Die hat er sich wahrscheinlich in einem Buchladen in Jerusalem erstanden. Vielleicht auch an einem Bücherstand im Vorhof des Tempels. Er wollte etwas bleibend Gültiges mitnehmen für die Heimfahrt. Es handelt sich um eine Rolle mit Texten des Propheten Jesaja. Der Schatzkanzler war gerade an einer Stelle im Kapitel 53. Darin weist der Prophet Jesaja auf einen noch Unbekannten hin, von dem es heißt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Wir geheilt.
Bleiben wir noch einen Augenblick bei dieser biblischen Buchrolle. Der Reisende sucht in seiner Lektüre mehr als Unterhaltung und Zerstreuung. Der Reisende war ein Suchender. Ihm ging es um etwas Bleibendes. Er stößt bei seiner Lektüre auf einen, den er noch nicht kennt und über den er doch gern Gewissheit hätte. So fragt er Philippus, von wem spricht der Prophet? Wer so fragt, steht auf verheißungsvollem Grund. Er soll nicht ohne Antwort von der anderen Seite bleiben, nämlich von der Seite Gottes. Haben Sie, lieber Hörer, heute Morgen schon Ihre Bibel gelesen? Es lohnt sich, die Bibel nicht nur im Reisegepäck zu haben, sondern sie als Tageslektüre für sich persönlich zu benutzen. Philippus ist dem Herrn begegnet, nämlich Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Ob er Jesus zu seinen Lebzeiten noch gesehen hat, wissen wir nicht. Aber das Neue Testament berichtet, dass Philippus zu den Männern gehörte, die voll heiligen Geistes und voll Glaubens waren. Hier war jetzt seine Stunde. So kam es in der Reisekutsche zu einem Glaubensgespräch über die letzten Dinge, die man nicht jedermann auf der Straße erzählt. Worum drehen sich sonst die Gespräche der Menschen? Um Wind und Wetter, um Glück und Leid, um Geld und Sport, um die neuesten Nachrichten aus Politik und Wirtschaft, um irgendwelche Weltereignisse. Sehr oft auch um Gesundheit und Krankheit, um Arbeit und Urlaub. Aber auch um den persönlichen Glauben? Das wohl weniger. Und doch sollten unsere Gespräche auch davon erfüllt sein. Wer weiß, ob und wie oft ich mit dem anderen noch zusammen sein kann. Das gilt von dem Zusammensein in den eigenen vier Wänden bis hin zu den sogenannten zufälligen Treffen unterwegs. Vielleicht denken wir heute einmal an die Gespräche, die wir mit anderen geführt haben und die zu einer Weichenstellung für unser Leben wurden oder zu einer wichtigen Entscheidung führten. Oder an Gespräche, die uns eine ganz neue Sicht eröffneten. Ich muss sagen, dass die kostbarsten Gespräche in meinem Leben sich um den Glauben drehten. Ich möchte sie nicht missen. Geheimnisvoll ist die Fülle der Führungen Gottes im Großen und im Kleinen, die zu lebensentscheidenden Gesprächen führten. Manchmal setzte sich ein Nebensatz bei mir fest, der mir weiterhalf, ohne dass der Gesprächspartner das ahnen konnte. Zuweilen ging mir die Bedeutsamkeit einzelner Sätze erst später auf. Es ist etwas Wunderbares, wenn man erkennen darf, dass Gott dabei seine Hand im Spiel hat. Ich könnte viel davon berichten. Vielleicht steht Ihnen heute solch eine Begegnung, solch ein Gespräch bevor, das den Anstoß zu einer ewigen Bewegung gibt. Man darf sogar darum beten. Manchmal geht einem etwas Überraschendes auf, das bisher nicht im Blickfeld war und das auf einmal das Leben verändert. Man bekommt eine neue Richtung. Das Leben bekommt so etwas wie eine neue Umlaufbahn. So war es auch hier. Das Gespräch über der aufgeschlagenen Bibel überzeugte den Schatzkanzler. Es wurde eine geheimnisvolle Stunde, die zugleich eine Lebenswende herbeiführte. Der Fremde aus Nordafrika erkannte auf einmal, dass Christus lebt, von dem Jesaja in seinem prophetischen Buch schreibt, ohne ihn zu nennen. Ja, er erkannte noch mehr, nämlich, dass Christus ihn rief durch das Gespräch mit Philippus. Das dürfen wir uns nicht akustisch vorstellen. Das geschah in der Form eines inneren Überzeugtwerdens. Philippus hatte von seinem Glauben Zeugnis gegeben. Der Funke sprang über. Nein, es war mehr als ein überspringender Funke. Es war Jesus selbst, der auferstandene Herr, der als geheimnisvoller Dritter in dem Reisewagen anwesend war. Vieles vom christlichen Glauben wusste der Fremde noch nicht. Eins aber wusste er von der Stunde an, nämlich, dass dieser Jesus, von dem Philippus gesprochen hatte, lebte und ihn gefunden hatte. Dass dieser Jesus nicht einfach irgendwer war, ein großer Mann, ein weiser Mensch mit vielen guten Aussagen. Der Fremde wusste nun, dass Jesus der von Gott gesandte Retter war. Nun fingen die Verheißungen des Alten Testamentes zu leuchten an. Nun war in Jesus alles wie in einem Brennspiegel zusammengefasst, was zur Glaubensgewissheit nötig war. Der Schatzkanzler drückt es in dem Satz aus, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der Schatzkanzler ließ jetzt den Wagen anhalten. Er ließ sich, um sein Zeugnis zu bekräftigen, von Philippus Taufen in einem Fluss nahe der Straße. Dann stieg er aus dem Wasser und setzte sich wieder in den Reisewagen. Es war noch die gleiche Straße, die bekannte Reiseroute, dieselbe Umgebung. Aber von diesem Augenblick an war alles neu geworden. Das kann man nicht beschreiben, das kann man nur erfahren, wenn Jesus Gewalt über einen gewonnen hat. Was würden Sie antworten, wenn Sie nach Ihrem Glauben gefragt würden? Würden Sie von einem höheren Wesen sprechen? Von Schicksal oder Vorsehung? Alles das reicht nicht aus, wenn Sie einem anderen helfende Auskunft geben sollen. Nur Gewissheit überzeugt. Wenn Sie mich nach meinem Glauben fragen, antworte ich, Jesus ist mein Heiland, mein Retter und Erlöser. Ich kann ohne Jesus nicht leben und nicht sterben. So viel bedeutet er mir. Ich kann im Notfall, Gott erspare es mir, ohne meine liebsten Menschen leben. Ich kann im Notfall, Gott erspare es mir, ohne Heimat und festen Wohnsitz, ohne Gesundheit und irdisches Glück leben. Aber ich kann nicht ohne Jesus leben und nicht ohne ihn sterben. So sehr bin ich von ihm abhängig. Philippus wird vom Herrn nach diesem Dienst an anderer Stelle gebraucht. Er wird von der Seite des Kämmerers weggenommen und dieser scheint es gar nicht zu bemerken. Es heißt im Text weiter, er zog seine Straße fröhlich. Jesus schenkt neues Leben, wo jemand sich ihm vertrauensvoll öffnet. Dieses neue Leben besteht nicht in einer Auswechslung der Erbanlagen und der bisherigen seelischen Kondition, auch nicht in einer leiblichen Veränderung. Und doch ist alles anders, wenn man durch Jesus Gewissheit bekommt, dass er die Macht hat, die Vergangenheit durch seine Vergebung zu bereinigen, die Gegenwart durch seine Führung zu steuern und die Zukunft durch seine Verheißung randvoll mit Hoffnung zu füllen. Wenn das nicht fröhlich macht, es ist die Freude des Angenommenseins und des Geborgenseins im Glauben an Jesus. Es mag kommen, was will. Jesus lässt mich nicht mehr los. Außerhalb von Jesus und über Jesus hinaus weiß ich nichts Größeres, was mich so froh und gewiss machen kann. Hier und jetzt ist das neue Leben da, das Seligkeit in sich schließt und sich einmal endgültig und sichtbar entfalten wird. Denn mit Jesus kommt man nie zu Ende. Das Leben mit ihm ist voller Überraschungen, sehr oft gar nicht nach unseren Wünschen und Erwartungen, aber immer überraschend und voll geheimer Seligkeit, sogar mitten in den Durststrecken und unbegreiflichen Lebensführungen. Ich kann niemals tiefer fallen als Jesus in die Hände. Er hat nämlich gesagt, niemand soll dich aus meiner Hand reißen. Jesu Hände sind die besten und die stärksten, in die hinein ich mich loslassen darf. Auf Jesus ist ewiger Verlass. Das gibt Freude, die bleibt. Mit ihm ziehen wir unsere Straße fröhlich.